BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermina Kaiser. Und ich habe die Ehre und die große Freude, heute zu einem kaiserlichen Zuckerbäckerratsch. Das hat jetzt nicht unbedingt mit meinem Namen zu tun, sondern mit meinem Gast. Schon aus Bad Ischl angereist ist Josef Zauner, der Zuckerbäcker aus Österreich. Er hat sogar eine eigene Briefmarke, beziehungsweise das Café Zauner, die Zuckerbäckerei Zauner, die weltberühmte, hat eine eigene Briefmarke. Und Zauner ist ein Synonym für Bovidatschkal, Zaunerstollen, Malakoff-Torte, all diese süßen Köstlichkeiten, über die wir heute reden werden. Also würde ich Ihnen sehr empfehlen, dass Sie unseren Ratsch vielleicht nicht mit leeren Magen zuhören. Da könnte dann der Appetit zu groß werden. Josef Zauner stellt sein neues Buch bei mir vor. Ein wunderbares Buch. Das heißt Der süße Zauner und der Untertitel ist Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische. In eine versunkene Welt tauchen wir ein bisschen auf, die auch sehr Operetten geprägt ist. Also werden Sie auch heute Operettenmusik hören. Über Rezepte plaudern wir und ratschen wir. Und über die Geschichte von Ischl, wie aus einem kleinen Ort ein berühmter Kurort geworden ist, wo es nicht nur um Salz gegangen ist und um Kuren, sondern um süße Verwöhnen. Und was soll denn auch falsch daran sein an einer Köstlichkeit wie Marillen Royal oder Äpfel im Schlafrock oder Erdbeerbiskuit-Omelettes? Ah, über all das ratsch mal gleich nach der nächsten Musik. Ich freue mich auf meinen Gast und lassen Sie überraschen, was alles aus in dieser Zuckerbäckerei entstanden ist und was alles in diesem herrlichen Buch nachzublättern ist. Grüß Gott und habe die große Ehre, Josef Zauner bei mir zu Gast. Schön, dass Sie gekommen sind.
Ich begrüße alle Zuseherinnen und Zuseher und ich freue mich, dass Sie heute bei Ihnen Gast sein darf.
Sind zwar die Zuhörer im Radio, aber Sie haben schon gesagt, das wird jetzt Ihr letztes Radiointerview. Da freue ich mich ja, dass ich das mit Ihnen machen mag.
Okay, ich hoffe, Sie sind sich der Ehre bewusst. Na, ich pflege immer sozusagen, man ist keine 60 mehr. Die nächste Generation ist bereits im Anmarsch. Also die Zukunft gehört der nächsten Generation.
Dann haben Sie ja Zeit zum Ratschen. Passt doch.
Ich habe doch. Vielleicht komme ich dann doch noch einmal.
Josef Zauner, als ich gesagt habe, Sie kommen zu mir zum Ratsch, zum Interview, haben alle gesagt, der Zauner. Und dann seufzt jeder und sagt, der Josef Zauner vom Zauner in Bad Ischl. Das ist ja wirklich schon fast ein Weltruf, den ihre Zuckerbäckerei hat. Und Sie haben den schönsten Beruf der Welt, haben Sie mir gerade gesagt, und würden sich nie im Leben als Konditor bezeichnen.
Wir in Österreich, wir pflegen die Tradition. Ich sage immer so, ich liebe den Begriff Zuckerbäcker. Das ist ein altösterreichischer Begriff. Zuckerbäcker gibt es nur in Österreich. Konditoren gibt es auf der ganzen Welt. Und die österreichischen Zuckerbäcker sind auch etwas Besonderes.
Und der süße Zauner ist auch etwas Besonderes. Das ist jetzt nicht Ihr erstes. Wir haben schon beide gerade eben gesagt, Rezeptbuch kann man gar nicht sagen. Das ist eine Verbeugung vor der Firma Zauner, vor der Historie von Zauner und Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische. Und es ist ein Buch zum Blättern, zum Verweilen, zum nostalgisch werden, zum Rezepte lesen, zum Appetit bekommen. Und man taucht auch in so eine versunkene Welt ein und die Faszination, wie aus einem kleinen Ort Ischl dann Bad Ischl geworden ist und wie parallel dazu ihre Zuckerbäckerei entstanden ist.
So ist es. Kaiser Franz Josef, unser vorletzter Kaiser, hatte 80 Sommermonate in Bad Ischl verbracht. Er hat in Ischl nicht nur Urlaub gemacht, sondern in Bad Ischl auch die Amtsgeschäfte geführt. Das heißt, früher hat man ja Sommerfrische genossen. Heute fährt man eine Woche auf Urlaub oder 14 Tage auf Urlaub. Früher bei der Sommerfrische hat man 3 Monate in einen Ort verbracht und ganz speziell Bad Ischl. Bad Ischl war ja in der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie eigentlich der Sommerfrische Ort schlechthin.
Und wie Bad Ischl überhaupt zum sommerfrischen Ort geworden ist und wie aus Ischl Bad Ischl geworden ist. Weil eigentlich hat ja Ischl mit Salz zu tun gehabt im Salzkammergut und nicht mit der Zuckerbäckerei. Darüber unterhalten wir uns gleich nach der nächsten Musik, Herr Zauner. Und weil wir ja gleich durch Ihr Buch erfahren haben, dass Ischl ja sozusagen der Ort für die Operettenkomponisten war, wie Oskar Strauss, Franz Leha. Wir haben jetzt gleich einmal ganz ungewohnt bei BR Heimat, nein, wir haben ja auch unseren Operettenzauber immer am Samstagabend, aber ungewohnt für Habe die Ehre mal eine ganz andere Musik spielen, nämlich von Oskar Strauss aus der Operette Ein Walzertraum, Manfred Schmidt und, wenn wir schon hier im Hause sind, das Münchner Rundfunkorchester mit Da draußen im duftigen Garten. Passt doch wunderbar zum Monat Mai. Und danach ratsch mal weiter.
Da draußen im duftigen Garten gebannt blieb ich plötzlich zurück. Da hörte ich lockende Klänge, die echteste Fiedermusik. Es waren berückende Weisen, bald Jugend, bald Sehnsuchtsbang. Der süßeste Wiener Walzer, der innigste Liebessang. Ein Schluchzen war es und Klagen, ein Lachen und Weinen zugleich. Das Lied aus glücklichen Tagen erschloss mir das.
Operettenzauber schön, Operettenzauber können Sie auch jeden Samstagabend auf BR Heimat um 20 Uhr hören. Bei mir zu Gast aus dem Operettenort sozusagen Bad Ischl, Josef Zauner, der Zauner. Heute sind Sie der süße Zauner, so heißt Ihr wunderbares Buch. Und Ischl hat ja eine ganz spannende Tradition, haben wir jetzt schon vor der Musik gerade gesagt, aus einem Salzdorf ist ein Kurort gewesen. Und das habe ich im Buch entnommen, das ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, das älteste Salzbergwerk der Welt ist in Hallstatt. Das ist in der Nähe von Bad Ischl. Dort wurde erstmalig auf dieser Welt Salz abgebaut. Und in Bad Ischl war das Pfannhaus. Das heißt, dort wurde die Salzflüssigkeit zu Salz gewonnen, verdampft. Und das Ganze, darum heißt ja auch die ganze Region Salzkammer. Gut. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, der Kaiser Franz Josef hat die 80 Jahre in Bad Ischl die Sommerfrische verbracht. Und wo natürlich der Kaiser seinen Urlaub verbringt, kommt natürlich der ganze adelige Hofstab auch. Und nicht nur die Adeligen haben in Bad Ischl dann ihre Kur gemacht, sondern alle namhaften Künstler der damaligen Zeit. Und das waren natürlich in erster Linie die Operettenkomponisten von Leha, Kallmann und wie sie alle heißen, haben in Ischl dann komponiert, haben sich sesshaft gemacht und daher ist Bad Ischl auch die Operettenstadt schlechthin.
Wunderbar. Wie sind wir denn vom Salz zum Zucker gekommen? Das hat ja auch mit den Salzprinzen auch zu tun, wo der Kaiser war, da ist auch eine Kaiservilla in Ischl, durfte ich als Kaiser auch schon besuchen. Wo der Kaiser war, hat sich natürlich jetzt dann der adelige Kreis, wie Sie gerade erzählt haben, umgetan. Ist ja heute bei den sogenannten Hotspots auch, wo man ist.
Nicht anders. Es gab in Wien einen namhaften Arzt, das war der Herr Dr. Wirrer. Der hat das eigentlich der Begründer des Heilbades Bad Ischl. Und der Dr. Wirrer hat die Meinung vertreten, wo man gut kuren kann, sollte man auch gut speisen können. Man hat ja damals Monate in Bad Ischl verbracht. Die Kuren waren zwar Anwendungen, aber die Leute haben auch während der Kur sehr gut gelebt. Und es gab in Ischl keine Konditorei. Und er kannte zufällig einen jungen Zuckerbäcker, Johann Zauner, den hat er nahegelegt, ich helfe dir, komm nach Bad Ischl, eröffne in Bad Ischl eine Konditorei. Und das war im Jahre 1832. kam der Johann Zauner und eröffnete die Konditorei Zauner. Dem haben wir eigentlich den Ursprung unserer Konditorei zu verdanken.
Das ist aber auch spannend, dass man an einem Kurort dann sagt, Moment, wir wollen die Leute verwöhnen. Und ja. Wie kann man es am besten verwöhnen in Österreich mit Zuckerbäckerei? Ich spreche das Wort so gern aus, weil Sie haben ja gesagt, Sie möchten gar nicht anders genannt werden. Das gibt es nur in Österreich, Zuckerbäckerei. Und dann läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen.
Ja, die österreichische Zuckerbäckerei hat einen eigenen Status. Ne? Die ist ja eine Kombination Einflüsse aus der damaligen Monarchie aus allen Grundländern, ne? Mhm. Aus Ungarn, aus Tschechien, auch französischer Einfluss, böhmischer Einfluss.
Böhmischen Mehlspeisen,
ja,
kann ich
genau
nennen.
So. Die gibt es eigentlich sonst nirgends auf der Welt. Es gibt die klassische französische Patisserie, aber die Zuckerbäckerei ist eine Vielfalt von Torten, Schnitten, Kipferln und warmen Süßspeisen. Ne? Kaiserschmarrn, Salzburger Nockerln kennt man auf der ganzen Welt.
Mhm.
Ich sag immer so, die österreichische Küche hat einen guten internationalen Ruf. Aber diesen Ruf verdankt die österreichische Küche zu mindestens 60-70% der Süßspeisen. Weil die Süßspeisen sind die Produkte, die weltweit bekannt sind.
Und es ist einfach eine österreichische Delikatesse, wie wir gerade gesagt haben. Aber diese Tradition ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal für Österreich und ein feines Dessert oder ein feiner Kuchen oder eine feine Torte. Allein die Ausdrücke sind schon schön. Die Bovidl-Datschkal, das ist ja für mich schon seit meiner Kindheit ein Begriff eines herrlichen Genusses. Ist ja in Bayern, ist uns ist ja eh viel vertrauter, wie all diese feinen Kunstwerke auch heißen. Jetzt haben Sie aber auch eine Biografie, die fast so spannend ist wie Bad Ischl selber. Weil Sie sind ja wirklich eines von 15 Kindern von einem Bergbauernort, von einem Bergbauernhof, wo es bestimmt wenig Zuckerbäckerei gegeben hat, und sind dann Zuckerbäcker geworden. Das ist ja auch spannend.
Eigentlich ungewöhnlich. Ja. Als ich meinen leiblichen Vater erklärt habe, ich möchte Konditor bzw. Zuckerbäcker werden, dann war er mal total perplex. Weil ich bin am Bergbauernhof aufgewachsen mit 14 Geschwistern. Und den Kuchen hat immer die Mutter gemacht. Also das war Frauensache. Am Sonntag eine Kaffeetorte oder Schokoladetorte oder irgendein Milchbrot oder einen Kugelhupf. Für einen Bergbauernsohn eigentlich ganz ungewöhnlich. Aber warum das so gekommen ist, kann ich noch kurz erzählen.
Wir haben Zeit.
Ja. Ich war mit 14 Jahren erstmalig einmal bei einem Zahnarzt. Und bei den Zahnärzten liegen ja immer Illustrierte auf. Und ich blättere so in einer Illustrierten und da war eine Doppelseite abgebildet, eine Zuckerbäckerauslage mit Mehlspeisen, mit Cremeschnitten, mit Kugelhupf, verschiedenen Torten. Das hat mich sowas von fasziniert.
Und das beim Zahnarzt, ja. Wo es ja immer um Zucker geht. Dass
und
man
das in Darmsweg im Salzburger Land. Von diesem Augenblick an, das muss mich elektrisiert haben, wollte ich immer Zuckerbäcker werden. Und mein Papa hat gesagt, ja, ist das ein Männerberuf? Dann hab ich eigentlich meinen Eltern zuliebe vorher noch Bäcker gelernt.
Mhm.
Ja. Da war er dann einverstanden, weil er gesagt hat, Brot braucht man immer. Und habe aber nur deswegen Bäcker gelernt, mit der Zielsetzung, anschließend Zuckerbäcker zu werden. Und ich habe die große Freude gehabt und die Ehre, dies beim Zauner absolvieren zu dürfen.
Ja, wenn man was ganz arg will, scheint sich so wie bei Ihnen manchmal doch zu füllen. Und Sie sind jetzt seit 60 Jahren Zuckerbäcker. Das ist der Lebenstraum gewesen. Das finde ich so eine schöne Geschichte, beim Zahnarzt diese Auslagen zu sehen in einer Zeitschrift.
Ja, wie das Leben so spielt. Ne? Und ich habe es nie bereut, Zuckerbäcker zu werden. Und bin dann auch 1963 in die Konditorei Zaunau als Lehrling eingestiegen. Der damalige Besitzer Richard Kurt und seine Gattin waren anscheinend sehr angetan von mir. Wahrscheinlich war er auch überdurchschnittlich begabt. Und diese Familie Kurt war kinderlos.
Also und, muss man nochmal sagen, weil Sie ja vorhin von Ihrem leiblichen Vater gesprochen
haben. Ja, ja.
Die Kurz haben auch nicht Zauner geheißen.
Nein.
Das ist dann auch durch Verschiebung entstanden. Ja. War zwar aus der Zauner-Dynastie, aber wie es halt bei der Heirat oft so ist, ist der Name auf einmal weg gewesen. Die Kurz haben den Zauner übernommen gehabt. Sie waren dort Lehrling und haben ganz anders geheißen. Ferner haben sie geheißen, wie es wie der Fernerpass, und sind als Herr Ferner, also als Bur, als Josef, mit 15 oder 16 zu die Kurz kommen, den Zauner gehört hat.
Mit 18 Jahren. Mhm. Ne? Der Herr Kurt war der Schwiegersohn von Viktor Zauner. Da hat sich dann der Familienname geändert. Ne? Mhm. Der Viktor Zauner, die Familie von Viktor Zauner war auch kinderlos. Der hat eine Serviererin adoptiert. Die hieß dann Rosina Zauner, die hat der Herr Kurz, damals Chefkonditor in der Konditorei Zauner, geheiratet. Und so haben sich die Namen geändert, obwohl es immer in der Familie geblieben ist. Mhm. Ne? Die Firma Zauner ist auch heute noch zu 100% ein Familienbetrieb. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der Herr Kurz damals hat mir halt nahegelegt, dass er mich gerne als Nachfolger sehen würde. Ne? Und so hat sich dann alles herausgebildet. Und ja, wie ich 30 war, hat dann die Adoption stattgefunden.
Aber vorher haben die Kurz auch erst Zauner heißen müssen.
Der Herr Kurt ist leider Gottes mit 63 Jahren verstorben. Das heißt, dann war nur mehr die Witwe Kurt, die war dann die Besitzerin der Konditorei und die hat dann die Adoption vollzogen. Und ich habe immer gesagt, ja, wenn schon Namenänderung, mir hat der Name Ferner immer sehr gut gefallen. Ist ein alter österreichischer Name. Alle Gletscher in Tirol heißen Ferner. Gell? Von dort stammt unsere Familie auch ab. Drum heißen, haben wir Ferner geheißen. Gut, wenn schon Adoption, dann wäre natürlich der Name Zauner der ideale Name. Dann hat die Frau Kurt den Namen Zauner angenommen und somit heiße ich jetzt Josef Zauner. Und das seit vielen Jahrzehnten schon.
Geht ja vielen Frauen durch Heirat so, dass man den Namen ändert. Bei Ihnen war es eine süße Adoption.
Ja, so ist es.
Und Ihre Eltern haben auch kein Problem damit gehabt?
Nicht wirklich, weil ich habe immer den familiären Kontakt sehr gepflegt zu meinen Eltern. Meine Eltern haben gesagt, ja, das ist eine Lebenschance, weil die Konditorei Zauner ist über die Grenzen Österreichs hinaus sehr bekannt. Wir sind ein traditioneller Betrieb. Besteht seit dem Jahre 1832 und es ist eigentlich eine Ehre, dass man so einen Betrieb übernehmen darf. Und ich bin immer der Sohn geblieben, allerdings mit neuen Familiennamen.
Haben Ihre Schwestern ja dann auch gehabt, dann passt es ja.
Ja.
Und Sie haben immer noch besten Kontakt zu Ihren Geschwistern. Ihr seid 15 und trefft euch weiterhin nur regelmäßig. Da geht's zu.
Wir machen alle 2 Jahre Familientreffen. Ne, kommen alle Geschwister mit Partner, da treffen sich, manchmal kommen auch einige Kinder mit, aber wir wollen es so gestalten, dass nur Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger sich treffen. Da kommen nicht 30 Leute. Ne?
Ich stelle mir gerade vor, weil Sie gesagt haben, Ihre Mutter hat am Sonntag dann einen Gugelhupf gemacht oder Schokoladentorte für 17 Leute, also 15 Kinder und das Elternpaar, da hat ja 3 Gugelhupfen machen müssen. Das hat
ja, so ungefähr, ja. Das war noch eine Generation, die sind immer spätestens 5 Uhr morgens aufgestanden. Dann haben sie schon den Germteig angesetzt, nicht? Dann das Frühstück zubereitet, damals noch mit einem Herd mit Holzheizung und. Ne? Meine Eltern haben von morgens bis abends nur gearbeitet. Und wie die Kinder dann größer geworden sind, haben sie natürlich gewisse Arbeiten abgegeben an die Kinder. Mhm. Ne? Und so hat halt jeder seine Aufgabe gehabt. Ich war es gewohnt, ein Leben lang zu arbeiten, empfinde das nicht als Belastung, sondern ich bin froh, dass ich diese Zeit so erleben durfte.
Und welche Arbeiten haben Sie gehabt auf dem Hof?
Ja, wir haben Holz hacken müssen und Holz transportieren müssen. Die Älteren haben am Stall mitgearbeitet, die Jüngeren haben halt die Schlepparbeiten machen müssen, ne? Hausbesorgungen und so weiter. Also gearbeitet haben bei uns immer alle.
15 Kinder auf dem Hof, da ist zugegangen. Haben Ihre Eltern abends immer durchzählt, ob alle daheim sind? Auf einen Blick sieht man das nicht.
Nein, das sieht man nicht. Man ist da relativ entspannt und frei aufgewachsen. Ne? Wenn ich so die heutige Generation betrachte, die meisten Mütter sind ja mit einem Kind schon überfordert. Wenn so viele Kinder am Bauernhof aufwachsen, die erziehen sich untereinander. Die Größeren kümmern sich um die Kleineren. Und das geht alles automatisch.
Aber Kochen hat Sie damals nicht interessiert? Das war dann gleich...
Eigentlich nicht wirklich, nein. Aber ich habe immer gern Mehlspeisen gegessen. Ich habe mich immer gefreut, wenn es am Sonntag irgendeine interessante Torte gegeben hat. Waren natürlich immer einfache Torten. Ne? Wie man es halt früher gemacht hat. Es hat schnell gehen müssen, nicht zu teuer und trotzdem gut.
Und Sie haben
noch ehrliche Speisen.
Sie haben ja auch gerade vom Herd erzählt, den man mit Holz eingeschüttet hat, was da für feine Sachen entstanden sind. Man hat kein Fenster gehabt im Backrohr. Ich frage mich heute noch, wie die alle früher diese feinen Kuchen und Torten geschafft haben.
Das ist alles noch Gefühl gegangen, noch Erfahrung und ist trotzdem gelungen. Ne?
Meine Mutter hört immer die Dampfnudeln.
Ja.
Die horcht immer, wie der Dampf ist und dann weiß, wann sie fertig sind. Und so hat ihre Mutter wahrscheinlich auch gearbeitet.
So ähnlich, das Fleisch, das hat man angetastet, dann hat man gespürt, ob es durch ist. Genauso beim Kuchen oder beim Brot. Wir haben ja das Brot zu Hause auch immer selbst gebacken. Da haben wir vor dem Bauernhof einen schönen Backofen gehabt, einen gemauerten. Ja, da wurde alle 3 Wochen Schwarzbrot gebacken. Weißbrot hat es gar nicht gegeben bei uns, weil das war Luxus. Und das damalige Schwarzbrot noch mit Sauerteig zubereitet, das war ja 3 Wochen haltbar. Das ist ja nicht schlecht geworden. Und wenn hat meine Mutter, da haben die Kinder mithelfen müssen, haben wir schon Brot gebacken.
Und später, wie gesagt, haben Sie Ihre Ausbildung als Bäcker angefangen, was die Eltern wunderbar gefunden haben.
Ja, ich habe es weniger wunderbar empfunden, weil ich war nie ein Frühaufsteher und das war immer eine Prozedur. Um 4 Uhr morgens in der Backstube, aber ich habe das durchgemacht. Ich habe am 31. Juli dann meine Lehre beendet, nach 3 Jahren, und am 1. August, ohne einen Tag Urlaub zu machen, habe ich in Bad Ischl mit der Konditorlehre begonnen.
Dann sind Sie zum Zauner und jetzt
Zauner.
Und jetzt sind Sie der Zauner.
Ja.
Was für eine schöne Karriere. Wir ratschen über den schönsten Beruf der Welt, so sagen Sie es, den Beruf des Zuckerbäckers. Josef Zauner ist der Zauner vom Kaffeezauner in Bad Ischl, weltweit bekannt. Erzählen Sie gleich, warum zusätzlich noch weltweit bekannt, und haben vor ein paar Jahren sogar Ihre eigene Briefmarke bekommen.
Ja.
Das ist doch eine Ehre.
Ist eine große Ehre. Die bunte österreichische Post ist an uns herangetreten. Gewisse Persönlichkeiten wollen sie immer Briefmarken oder auch Institutionen. Ne? Und die Konditorei Zauner ist in Österreich eine Institution. Und so haben wir dann zusammen mit der österreichischen Bundespost eine eigene Briefmarke gemacht, eine Sondermarke.
Das Einzige, was bei Ihnen bappt, ist die Briefmarke. Alles andere ist ganz, ganz zart und leicht und überhaupt nicht klebrig süß. Aber wir haben ja schon über diese versunkene königliche und kaiserliche Welt, über die K&K-Welt in Ischl gesprochen. Ohne Ischl hätte es die entzückende Szene nicht gegeben, der Begegnung von Sissi und Kaiser Franz Josef. Und ohne Ischl hätte es den Kaiser Franz Josef ja auch nicht gegeben, weil diese Kurbäder waren für den Erhalt der Dynastie der Habsburger sehr, sehr wichtig. Genau. Habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Ja, stimmt auch. Darum werden die Habsburger auch, beziehungsweise Kaiser Franz Josef, die Salzprinzen genannt. Weil die Eltern von Kaiser Franz Josef waren längere Zeit kinderlos. Und da gab es schon Bedenken, dass es möglicherweise keine Nachfolger gibt. Der Dr. Wirra war im Kaiserhaus bekannt als Heilpraktiker und Arzt, hat dann die Empfehlung abgegeben, sie mögen die Eltern von Kaiser Franz Josef in Ischl eine Kur machen. Eine Salzkur, Salzbäder, Salzanwendungen. Und siehe da, ein Jahr später kam der erste Salzprinz. Ne? Also ohne Bad Ischl würde es möglicherweise keinen Kaiser Franz Josef geben. Ne?
Eine
Oder gegeben
Geschichte.
Haben.
Aber es kamen dann gleich noch zwei andere Söhne auch dazu.
Ja, ja.
Zwei waren die Salzprinzen. Bad Ischl sei Dank. Und dann gibt es die überlieferte Geschichte, wie sich Franz Josef und die Elisabeth von Bayern dann in Ischl getroffen haben. Das ist jetzt nicht nur die kitschige Marischka-Verfilmung, das war wirklich
ja.
so.
Ja, es war wirklich so. Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi, haben sich ja in Bad Ischl verlobt. Und daraus ist dann nach der Verlobung die weltberühmte Kaiserin Elisabeth hervorgegangen, ne? Die in Österreich sehr beliebt war. Noch beliebter war es natürlich in Ungarn, weil der Kaiser Franz Josef war in Ungarn angeblich nicht sehr beliebt, aber das hat die charmante Kaiserin Elisabeth in die Wege geleitet. Und daher ist sie auch Kaiserin oder Königin von Ungarn
Königin
geworden.
Von Ungarn
Königin,
geworden.
Ja.
Und Sie haben natürlich auch für die für und von der Elisabeth eine Köstlichkeit in Ihrem Buch.
Das Sissi-Parfait.
Das Sissi-Parfait,
ja.
Ganz was Zartes. Ich finde es gerade nicht, ich blätter gerade rum. Oh, so feine Sachen.
Ja, das ist eigentlich so ein...
Ein Parfait ist
ein... Ein Parfait ist, ein, ist eigentlich eine Eisspeise, eine, ein kaltes Dessert. Ne?
Mhm. Und sie hat ja nur Leichtes gegessen, angeblich. Ich glaube es nicht.
Also, die interessant ist ja, die Kaiserin Elisabeth, sprich Sisi, hat ja einen eigenen Geschmack gehabt. Sie hat sehr gern das Champagner-Sorbet gegessen und Veilchen-Sorbet.
Mhm. Und Veilchen-Pastillen angeblich.
Parfait war ihr Lieblingsspeise und Champagner hat sie auch gern getrunken. Und dieses Sissi-Parfait ist eigentlich das Rezept. Warten Sie mal, wo eigentlich dann das Lieblingsrezept von der Sisi auch geworden ist. Und es ist ja so, die Kaiservilla, sprich das Kaiserhaus, hat damals in der Kaiservilla eigene Küche gehabt. Ne?
Mhm.
Und der Kaiser Franz Josef hat ja nicht nur in Bad Ischl geurlaubt, er hat auch Amtsgeschäfte geführt, Staatsempfänge haben stattgefunden. Und wenn dann ein größerer Anlass war, war die Küche natürlich zu klein in der Kaiservilla und da hat die Firma Zauner die große Ehre gehabt, um ein modernes Wort zu verwenden, das Catering zu machen. Aus diesem Grund sind wir auch dann K&K Hoflieferant geworden, was damals eine große Auszeichnung war. Ne? Und da hat immer das Sissi-Parfait, damals hieß es noch nicht so, einfach Champagner Sorbet dabei sein müssen. Mhm. Der Kaiser Franz Josef wollte immer als Dessert eine Schokoladecreme und die Kaiserin Elisabeth eben das Sorbet.
Und der Kaiser hat ja dann in späteren Jahren die Frau Schratt gehabt, die berühmte Schauspielerin, die dann, nennen wir es einfach mal, seine Gefährtin geworden ist, auch nach dem Tode der Kaiserin. Und von der Frau Schratt gibt es sogar vom Zauner einen eigenen Gugelhupf.
Ja, Auch eine interessante Geschichte. Es war, als Kaiser Franz Josef Witwer war, ist er sehr viel spazieren gegangen zum Nachdenken. Und es war bekannt, er war ein Frühaufsteher. Und er ist angeblich fast jeden Tag von der Kaiservilla zur Burgschauspielerin Schratt. Das war ungefähr ein Fußmarsch von halbe Stunde. Dort ist er eingekehrt und anscheinend soll er immer bei der Frau Schratt gefrühstückt haben. Und seine Lieblingsspeise war ein feiner Gernkugelhupf, denn die Frau Schratt, Burgschauspielerin Schratt, täglich für den Kaiser zubereitet hat. Und jeder weiß, wie lange ein Hefe- bzw. Gernkugelhupf dauert, bis der fertig ist. Mhm. Man muss das Dampferl ansetzen, den Teig reifen lassen, aufgehen lassen, backen. Also das dauert 2 Stunden, bis man den servieren kann. Und der Kaiser war bekannt als Frühaufsteher und war anscheinend immer schon vor 7 Uhr bei der Frau Schratt. Das heißt, die Frau Schratt hätte täglich um 4 Uhr in der Früh aufstehen müssen, den Kugelhupf zu machen.
Jetzt kommt der Trick.
Sie ging zur Firma Zauner, gab der Firma Zauner das Originalrezept von ihrem Kugelhupf, weil der musste genauso schmecken. Und die Firma Zauner hat jeden Tag einen sogenannten Reserve-Kugelhupf in die Villa Schratt liefern müssen, um 6:30 Uhr in der Früh, damit der Kaiser ja nichts mitbekommt. Also der Kaiser Franz Josef hat wahrscheinlich seit seines Lebens von 10 Kugelhupf 9-mal einen Zauner-Kugelhupf gegessen, in der Annahme, den hat die Frau Schratt für ihn persönlich gemacht. Und diesen Kugelhupf machen wir heute noch.
Nach dem Rezept von Katharina Schratt.
Nach dem Rezept von der Katharina Schratt.
Liebe geht einfach doch durch den Magen. Aber das hat sie schlau gelöst. Der Schratt, Original Schratt-Kugelhupf der K&K Zuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl. Herrlich. Den Titel dürfen Sie immer noch haben, obwohl es kein Kaiserreich mehr gibt.
Ja, in Österreich gibt es mehrere K&K-Betriebe. Offiziell am Briefpapier steht es nicht, aber wir publizieren schon, dass wir ehemals K&K Hoflieferant waren, weil das doch eine besondere Auszeichnung ist. Das waren ja nur auserwählte Betriebe. Mhm. Nicht jeder Betrieb hat das Kaiserhaus beliefern dürfen. Da hat es Delegierte oder spezielle Personen gegeben, die immer Ausschau gehalten haben. Welcher Handwerker ist der Beste? Wer macht die besten Süßspeisen? In Wien gibt es ja auch K&K Hofzuckerbäcker, wie zum Beispiel der Gerstner oder Demmel ist auch ein Begriff.
Haben wir in Bayern die Hoflieferanten gehabt, so wie es Kaffee-Erbshäuser zum Beispiel mit der Prinzregententorten. Ja. Also es ist eine schöne Tradition.
Unterschied zwischen Hofzuckerbäcker und Hoflieferant. Mhm. Ne? Wir sind Hoflieferant. Mhm. Das heißt, wir haben den Hof beliefert. Die Hofzuckerbäcker waren ja in Wien zum Beispiel direkt im Hof integriert. Die haben ja dort ihre Süßspeisen hergestellt. Das waren Hofzuckerbäcker. Ne? Wie gesagt, in der Firma Zauner gibt es ja verschiedene alte traditionelle Rezepte. Ich sage immer so, wir sind unserer Tradition verpflichtet und wir machen die traditionelle österreichischen Süßspeisen, die es zum Teil auch schon in der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie gegeben hat. Das heißt aber nicht, wenn heute jemand zum Zauner auf Besuch kommt und will eine Süßspeise konsumieren, dass es da nur Rezepte gibt aus der K&K-Zeit.
Ja, aber das steht ja auch in dem Buch drin, dass man die Tradition bewahren soll, aber in der Moderne
genau
das weiterführen.
So ist es.
Was Sie und Ihr Sohn ja auch machen. Sie haben Ihren Sohn übergeben. Aber allein das Kapitel zum Kaffee auf der Terrasse, ich muss es kurz vorlesen. Ja. Schratt-Gugelhupf, Malakoff-Torte, Dukaten-Buchteln mit Vanillesauce, Erdbeer-Biskuit-Omelettes, Äpfel im Schlafrock, Sauerrahm-Auflauf im Himbeer. Auf Himbeerspiegel, Marille Royale, Traunkirchner Torte, das ist auch so eine Spezialität von
die Ihnen. Die Traunkirchner Torte gibt es nur im Salzkammergut.
Was hat die für eine Geschichte?
Traunkirchen ist ein kleiner, sehr romantischer Ort in der Nähe von Gmunden, also zwischen Ischl und Gmunden, dort wo auch das Schloss Ort in der Nähe ist. Diese Region ist ja sehr bekannt. Und warum die Traunkirchner Torte heißt, weiß man nicht. Ich bin 1966 in die Konditorei eingetreten. Da haben wir diese Torte schon gemacht. Und dort habe ich erfahren, dass diese Torte seit eh und je gibt. Es gibt viele Spezialitäten, wo man nicht weiß, wer sie erfunden hat, warum sie so schmecken, wie sie schmecken. Aber hat immer Traunkirchner Torte geheißen, ist sehr süß. Also würde den heutigen Geschmack nicht mehr ganz entsprechen. Aber sie muss in Traunkirchen erfunden worden sein, sonst würde sie nicht Traunkirchner Torte heißen.
Aber so süß klingt sie gar nicht. Mürbteig, Schaum?
Ja, mit viel Zucker.
400 Gramm ist nicht weniger.
Ein warm aufgeschlagener Eiweißschaum, damit er schnittfähig wird, bedarf es einer gewissen Zuckermenge, weil sonst das Eiweiß zu locker wäre und es würde nicht standhaft bleiben. Der Zucker ist dann eigentlich, macht das Eiweiß schnittfähig.
Über Ihre Ausbildung ratschen wir eh gleich in der zweiten Stunde. Und Marillenmarmelade ist bei der Traunkirchner Torte auch dabei. Marillenmarmelade kommt bei Ihnen schon vor. Oh, Marille. Schnittfestes. Das ist dann wie ein Baiser, der Zuckerschaum. Oder nur nicht überbacken.
Genau so ist es, ja.
Wir spielen jetzt nochmal Operettenmusik, weil Sie mir erzählt haben, während der letzten Musik, dass auch Richard Tauber, der erste Frauenschwarm der Operettenwelt, auch in Ischl war. Und da spielen wir jetzt von Franz Leha aus Land des Lächelns. Dein ist mein ganzes Herz. Das ist noch Schellack-Nostalgie. Es hat schon geknarzt, wie wir gehört haben. Aber Sie haben ein bisschen mitgesungen, Herr Zauner.
Ja.
Richard Tauber war ja der Star damals der Operettenwelt. Er hat in
so
Ischl gewohnt.
Ist es. Das war der bekannteste Tenor in der damaligen Zeit. Außerdem als Bad Ischler. Es gibt keinen namhaften Operettenkomponisten oder Sänger, der damals nicht in Ischl gelebt hat. Ne? Es gibt die Taubervilla, von der Familie Strauß, die Villa gibt es noch in Bad Ischl. Die bekannteste Villa ist die Leha-Villa, die übrigens jetzt, es dürfte allgemein bekannt sein oder auch nicht, Bad Ischl ist ja heuer europäische Kulturhauptstadt. Und jetzt haben sie die Leha-Villa auf das Feinste, pickefein renoviert, also ist wirklich zu empfehlen, diese Institutionen zu besuchen.
Zu einer Kulturhauptstadt gehört natürlich auch feines Essen.
Ja, so
ist es. Gibt es dann eine Leha-Schnitte oder eine Taubertorte?
Nein, eine Leha-Schnitte gibt es. Warum gibt es die Leha-Schnitte? Ich meine, wir österreichische Zuckerbäcker neigen generell dazu, Persönlichkeiten zu Süßspeisen zu verarbeiten. Ne? Darum gibt es ja auch die Esterhazy-Schnitten, die Kardinalschnitten und so weiter. Unter anderem haben wir auch die Leha-Schnitten. Die Leha-Schnitten gibt es deswegen, weil der Franz Leha ein guter Freund des Hauses war. Er war bei uns Stammkunde und hat mit dem letzten wirklichen Zauner, Viktor Zauner, der 1951 verstorben ist, immer tarockiert. Da hat es beim Zauner, früher ging alles gemütlicher. Da gab es einen Tarocktisch und da war der Franz Leher, Viktor Zauner, andere Operettenkomponisten, welche genau kann ich jetzt nicht sagen, aber beim Leher ist es erwiesen, haben sie immer tarockiert. Drum gibt es zur Erinnerung an Franz Leher die Leherschnitten.
Und die besteht aus?
Die besteht aus Karamellbiskuit mit Karamellcreme und Haselnüssen und obenauf ist eine weiße Schokolade mit Schokolade geschrieben, schön ist die Welt, Franz Leher.
Schön ist die Leherschnitte.
Und das kaufen in erster Linie natürlich die Freunde der Operette. Bad Ischl ist ja die Operettenstadt schlechthin.
Ich habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem wirklich süßen Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Josef Zauner, der Zauner, ist heute bei mir zu Gast aus Bad Ischl im Salzkammergut. Und Bad Ischl ist ja in diesem Jahr eine der drei Kulturhauptstädte. Dabei hat das Salz eigentlich den Grundstein für den Kurbetrieb in Ischl, später Bad Ischl, gelegt. Und der Zucker und die Zuckerbäckerei haben den Gästen den Aufenthalt versüßt. Legendär ist die Konditorei Zauner und deren Zuckerbäckerchef Josef Zauner ist heute bei mir zu Gast. Und wir haben über die Zeit von damals gesprochen, wo der Grundstein gelegt worden ist für die K&K Zuckerbäckerei. Und in seinem neuen Kochbuch stellt Josef Zauner vor die Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische. Und nach der nächsten Musik unterhalten wir uns gleich weiter. Zuckerbäcker war Ihre Leidenschaft. Das war der Traumberuf, haben Sie mir in der ersten Stunde erzählt, weil Sie es in einer Zeitschrift beim Zahnarzt gelesen haben und diese Auslagen gesehen haben. Und jetzt sind Sie der Zauner geworden. Das wievielte, wir haben ja gesagt, Kochbuch ist es nicht, Rezeptbuch ist es nicht. Das wievielte Zaunerbuch ist das jetzt, das zweite?
Eigentlich das vierte. Mhm. Ich habe früher mal schon ein sehr dickes Kochbuch herausgegeben, Österreichische Süßspeisen. Das hat übrigens ein bayerischer Verlag gemacht und ein Münchner Verlag. Und über Servus Verlag ist das jetzt das zweite Buch.
Und warum haben Sie jetzt nochmal ein neues Buch gemacht? Weil die Rezepte, die nicht geheim sind, die haben Sie ja schon teilweise verraten.
Ja, es ist natürlich problematisch. Wir haben verschiedene Spezialitäten und da muss ich leider wirklich immer eingestehen, wenn ein Verlag an mich herantritt, es gibt im Hause Zauner Rezepte, die sind tresorgehütet. Die kann ich natürlich nicht veröffentlichen. Aber es gibt eine Unzahl an ganz speziellen Zauner Rezepten, österreichischen Süßspeisen. Und die kann man natürlich mit Freuden eröffnen, veröffentlichen. Und österreichische Mehlspeise ist ja auch weltweit sehr beliebt.
Zu Recht. Und Sie haben auch einen Untertitel zu diesen Geschichten und Rezepten aus der Ischler Sommerfrische mit einer Hommage von Alfred Kormarek. Und dieses Buch ist so unabhängig jetzt von diesen wunderbaren Rezepten und den tollen Bildern von früher auch aus Ischl, ja, oder Esplanade, wo die Leute so vornehm gekleidet da in, ja, der Sommerfrische sind. Es ist auch so wunderbar geschrieben, also mit so einer schönen Sprache und mit so viel Liebe über Gugelhupfkaiser, die Schratt, Zauner und schönen literarischen Beispielen, wo Ischl vorkommt. Das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk über Ischl und die Zuckerbäckerei. Alfred Kormarek ist von Ihnen beauftragt worden und vom Servus Verlag, dass er diese Hommage schreiben darf.
Beauftragt wurde er von Servus Verlag. Mhm. Ich liebe die Art und Weise, wie der Herr Kormarek geschrieben hat. Er ist leider Gottes in diesem Jahr vor nicht allzu langer Zeit gestorben. War sein letztes Werk. Und dann hat er gesagt, na, für den Zauner mache ich das noch, da schreibe ich die Hommage. Er ist ja im Salzkammergut geboren, in Bad Aussee gelebt und war ein guter Kunde unseres Hauses. Also er weiß, wovon er geschrieben hat.
Wir haben ja beide jetzt gerade geschwärmt von der schönen Sprache. Also es ist fast schon eine literarische Hommage an Bad Ischl, an die Zuckerbäckerei, an den Kurbetrieb, an die K&K-Zeit. Alles sehr augenzwinkernd und darum finde ich, ist dieses Buch so ein Gesamtkunstwerk. Es macht Freude drin, zu blättern, die schönen Fotos anzuschauen, sich das Wasser im Mund laufen zu lassen bei all diesen schönen Rezepten. Man kann drin blättern und man liest so Schönes, zum Beispiel von Alexander Girardi, dem berühmten Operettensänger, ein bezauberndes Zitat. Ich möchte wieder zurück nach Ischl. Wenn es sein muss, gehe ich barfuß. Es ist herrlich, drin rumzublättern. Ja. Oder von Brahms. Ischl muss ich sehr loben. Und da nur mit einem gedroht wird, dass halb Wien sich hier zusammenfindet, so kann ich ruhig sein. Mir ist das Ganze nicht zuwider. Sie sind schon auch jetzt gern Ischler, gell?
Ja, schon. Das Interessante an diesem Buch ist ja, es ist ja eigentlich nicht nur ein Rezeptbuch, es ist ein Geschichtsbuch. Geschichten über die damalige Zeit der österreich-ungarischen Monarchie, wo Sommerfrische noch etwas Besonderes war. Ne? Es ist eigentlich ein Buch über Sommerfrische in Salzkammergut mit Rezepten aus der damaligen Zeit.
Wunderbar. Also es war so eine kleine, schöne Reise in die Vergangenheit, Ihr Buch zu lesen. Und es war einfach auch diese Freude, die Sie alle bei der Gestaltung des Buchs hatten, nicht nur wegen der Brandteig-Krapferl, herrlich, mit dieser Schokolade drüber. Ja. Sie haben es auch schön eingeteilt. Knuspriges zum Tee, wie zum Beispiel die Studentenküsse, die Theresien und die Bad Ischler Kaiserschnitten. Die Studentenküsse sind ja auch so eine nette Idee.
Ja. Ist etwas Traditionelles. Übrigens, die Studentenküsse sind bekannt, wurden in Deutschland erfunden, nicht in Österreich. Wir Österreicher haben dann diese Spezialität übernommen.
Sonst wäre es ein Bus.
Wenn ich mich nicht irre, in Heidelberg oder Stuttgart. Da war ein Kaffeehaus und die Kaffeehausbesitzerin hat den Studenten immer, wenn sie recht nett waren und wenig Geld hatten, diese kleinen Busserl geschenkt. Mhm. Also darum heißen die Studentenküsse. Ihr kriegt ein Küsserl von mir.
Das ist buchstäblich süß. In dem Fall darf man es wirklich sagen. Und das ist jetzt schon sehr österreichisch, was man an den Rezepten sieht. Knuspriges zum Tee.
Ja.
Dann kommt zum Kaffee auf der Terrasse. Das ist ja der Luxus schlechthin. Ja. Da habe ich schon die feinen Sachen wie die Malakoff-Torte vorgelesen. Ja. Ein Kaffee auf der Terrasse, das könnte man jetzt gleich nach unserem Ratsch um 12 machen. Was ist denn die Uhrzeit für einen Kaffee auf der Terrasse?
Ist 3 Uhr Nachmittag. Ne? Ich habe eingangs erwähnt, Sommerfrische ist eigentlich nicht Kur, wie man sie heute betreibt. Die Leute sind gesund in die Sommerfrische gefahren, haben die Tage und Wochen, die sie in Bad Ischl in ihrer Villa verbracht haben, auf der Terrasse genossen, Gäste eingeladen, untereinander. Die ganzen Künstler haben sich untereinander eingeladen und da gab es dann den sogenannten Nachmittagstee und dazu immer Süßspeisen.
Und da ist eben die legendäre, also wir haben vorhin schon von der Traunkirchner Torte gesprochen, aber jetzt sprechen wir von der Malakoff-Torte. Was ist eine Malakoff-Torte für den, der noch nicht die Gelegenheit hatte, dieses Kunstwerk zu genießen?
Die Malakoff-Torte ist eine der bekanntesten Torten in der österreichischen Zuckerbäckerei. Es gibt ja die Sacher-Torte, Esterhazy-Torte, Dobosch-Torte und Malakoff-Torte. Malakoff-Torte ist eine Vanille-Torte mit Vanillecreme, Schlagobers. Manche machen es mit Rum, die anderen machen es wieder mit Weißwein, manche mit beides. Und es ist die Torte mit den Biskotten drinnen. Ne? Innen getränkte Biskotten und auch als Verzierung Schlagobers und hausgemachte Biskotten. Die Malakoff-Torte stammt ja eigentlich aus der Gegend von Petersburg. Da gab es in der Zarenzeit einen namhaften adeligen Feldherrn namens Malakoff. Und sein Leibkoch hat ihm diese Torte einmal gemacht, mit viel Rum drinnen, mit viel Alkohol. Und der Feldherr war anscheinend so begeistert, dass sich das eingebürgert hat, dass dieser Küchenmeister für den Herrn, weiß nicht, war er Brigadier oder auf alle Fälle war er ein adeliger Feldherr, für den Herrn Malakow diese Torte immer zubereiten hat müssen.
Und die Beschreibung der Malakow-Torte ist ja schon so fein. Ein sahniger Traum aus Biskotten, Vanille und Rum. Selbstgemachte Biskotten krönen den Klassiker der Mehlspeisküche.
Ja.
Haben Sie das getextet?
Die Rezepte und so, das ist von mir, ja.
Oder bei dem Bad Ischler Kaiserschnitten.
Und die Beschreibung auch, ja.
Eine Köstlichkeit kann in Bad Ischl nur nach dem Kaiser benannt sein. Ich bedanke
ja.
mich. Jetzt haben wir schon gesagt, der Kaffee auf der Terrasse ist um 15 Uhr, also um 3.
Ja.
Und dann haben Sie noch die Abteilung, die sehr groß ist. Dessert zum Dinner. Da
ja.
muss ich jetzt vorlesen, weil das ist eine ja. Gesamtkomposition. Oder mögen Sie es vorlesen? Bovidl-Daschal, auch
ja.
Bovidl-Datschkel.
Bovidl-Datschkel, ja.
Bayerisch Creme für sich Melba,
ja.
nach der Sängerin Melba benannt. Sauerrahmschmarrn mit Marillenkompott.
Ja.
Kastanienreis mit Obers. Schokoladenmousse Esterhasi. Mandelknödel auf Orangenschaum. Nussauflauf mit Schokoladensoße. Da habe ich dann Schokolade essen müssen,
ja.
als ich das Buch heute nachgelesen habe. Schwarzbeernocken. Sisi Parfait haben wir schon drüber geredet. Parfaitknödel mit frischen Datteln. Jetzt schlucken Sie selber, gell?
Ja.
Zwetschgenpovesen, die ich als Bavesen kenne. Zitronentatlets, gebackene Apfelringe. Brandteigkrapferl mit Maraschino-Creme und Schokoladensoße. Und jetzt als Krönung der geeiste Kaiserschmarrn mit Rhabarber-Himbeer-Ragout. Wer jetzt keinen Appetit hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Und die Rezepte sind auch noch drin.
Ich habe da verschiedene Rezepte versucht zu kombinieren.
Mhm.
Man muss sich ja vorstellen, gewisse Süßspeisen gab es eigentlich nur in der gehobenen Gesellschaft.
Mhm.
Ne? Die mit den Normalleuten im Salzkammergut, die hätten sich sowas gar nicht leisten können. Ne? Das wurde dann erst später übernommen in die Konditorei. Viele dieser Spezialitäten, wie die Schwarzbeernocken, das war eigentlich früher ein arme Leute-Essen.
Mhm.
Die Holzknechte haben die Schwarzbeeren im Wald gepflückt. Ne? Heidelbeeren, wir sagen Schwarz, nein, es ist ein Unterschied zwischen Heidelbeeren und Schwarzbeeren. Ne? Und die haben sich dort bei offenem Feuer zubereiten können, genauso wie Holzknechtnocken und so weiter. Ne? Das war ja eine Zeit, man muss sich vorstellen, da war Fleischessen eine Kostbarkeit. Da gab es
Sonntags.
Einmal in der Woche ein Fleisch. Und da war früher diese einfachen Süßspeisen eigentlich das Hauptgericht. Ne? Genauso wie der Kaiserschmarrn. Das war ein Hauptgericht.
Mit Kompott.
Mit Kompott.
Mit Zwetschgenröster.
Ja, ja.
Das sind jetzt die Desserts zum Dinner. Was war denn Ihre Lieblingsmehlspeise bei Ihrer Mama, die ja bestimmt wunderbar gekocht hat?
Ah, meine Mama hat einen wunderbaren Germzopf gemacht. Ne?
Hefezopf.
Hefezopf oder Milchbrot, haben wir gesagt. Ne? Der war immer so flaumig und so gut. Ja, und war was Einfaches. Ich meine, das Einfache ist oft das Beste. Ne? Man muss Süßspeisen nicht zu überkompliziert machen. Die Zutaten müssen harmonieren und man muss vom Fach ein bisschen was verstehen. Ne? Ein Hefeteig kann so oder so schmecken, je nachdem, wie man ihn herführt. Ne?
Und mit den alten Öfen. Und ich glaube, der Hefeteig schmeckt ja überall anders. Das hat ja auch mit der Umgebung zu tun.
Genau so ist das.
Ihre Mama hat ja noch erleben dürfen, dass Sie der Zauner geworden sind. Wie haben Sie dann Ihre Mama verwöhnen können? Das war doch für Sie, die vom Bergbauernhof gekommen ist, 50 Kinder großzogen hat, ihr Leben lang gearbeitet hat, bestimmt der größte Luxus beim Zauner, der dann ihr Sohn war, mal einzukehren und sich verwöhnen zu lassen.
Ja, ich habe sie ja immer wieder besucht, habe sie mit Süßspeisen verwöhnt. Das sind Süßspeisen, die sie eigentlich ein Leben lang sich nie geleistet hat. Ne? Und das war schon natürlich immer was Besonderes.
Was war da das Lieblingsgericht Ihrer Mama an Süßspeisen,
die der Burgmacher hat? Sehr gerne hat es gegessen, die Erdbeerroulade. Mhm. Ist eine feine Biskuitroulade mit Erdbeerschlag obers, oder wie wir auch sagen in Deutschland, ne, obers. Wir sagen Sahne, wir sagen ja obers.
Und Bayern sagt man Schlagerer.
Sagt man Schlagerer, ja. Und das, die hat sehr gern gegessen. Also alles mit frischen Früchten und so weiter, ne?
Und was war sozusagen Ihr Abschlussstück, Ihr Meisterwerk bei Ihrer Lehrlingsausbildung? Oder Sie sind ein Zuckerbäckermeister, oder
wie
ist dann das? Was war dann Ihr Meisterstück? Da muss man doch was Eigenes kreieren.
Ich habe ja die Zuckerbäckermeisterschule zweimal gemacht. Einmal in Deutschland, in Wolfenbüttel. Da gab es damals eine sehr bekannte Meisterschule, hat sich genannt, die gibt es jetzt nicht mehr, eine Fachschule für moderne Konditoreikunst. Und ich habe mir gedacht, ich komme von einem traditionellen Betrieb, will einmal ein paar Monate lang die moderne Konditorei kennenlernen. Mhm. Jetzt habe ich die deutsche Meisterprüfung gemacht und dann die österreichische natürlich auch, ne? Ja, als Meisterstück, das ist eigentlich vorgegeben, was man machen muss. Ne? Mhm. Ist ein Zuckerschaustück mit Karamellzucker und garnierte Torte und diverse Desserts. Das ist immer eigentlich vorgegeben.
Ein paar handwerkliche Kniffe braucht man auch noch nach der nächsten Musik. Zum Beispiel eben, was bei Eischaum wichtig ist, was wir vorhin gesagt haben, ziemlich viel Zucker, dass er schnittfest ist. Oder was man dann auch bei... Für den Hausgebrauch kann ja eigentlich jeder backen, aber was man für Fehler machen kann und welche man vermeiden kann. Und dann sprechen wir noch über einen legendären Exportartikel von den Zauders, der auch durch Zufall entstanden ist. Jetzt spielen wir kurz die Musik. Ein paar Tipps und Tricks braucht man auch noch, aber Sie haben noch eine japanische Ausbildung, glaube ich, auch noch gemacht.
Ja, ich war mal Lehrer in der besten japanischen Konditorei-Fachschule. In Japan gibt es ja die betriebliche Lehrlingsausbildung nicht. Da machen alle Berufe eine Schule, sprich 3 Jahre dauert diese Ausbildung. Und wenn Sie diese Schule beendet haben, dann haben sie den Beruf so viel wie erlernt. Dort lernen sie nicht nur Theorie, sondern auch das Praktische. Und da wurde ich einmal eingeladen, nicht nur einmal, dort österreichische Mehlspeisen vorzuführen, weil die Japaner ja sehr interessiert sind an österreichischen Süßspeisen, genauso wie an französischen. Und da habe ich in dieser Schule unterrichtet und darf mich als Gastprofessor bezeichnen. So wurde ich dann zu meiner Verabschiedung betitelt.
Großartig. Sie waren aber auch lange Jahre im ORF und auch hier im Bayerischen Fernsehen. Fernsehkoch möchte ich gar nicht sagen, Fernsehzuckerbäckermeister.
Genau so ist, ja.
Und da haben Sie auch so handwerkliche Sachen, also Sie haben Ihre Sachen gezaubert, aber auch den Zuschauern so handwerkliche Sachen beigebracht. Ganz einfache Sachen. Zum Beispiel, was bei der Biskuitroulade, die eigentlich so jeder meint, machen zu können. Also nur ich kann nicht backen, ich lasse mich lieber vom Zauner verwöhnen.
In meiner 8-jährigen Zeit als ORF-Fernsehkonditor bin ich draufgekommen, dass gerade die Zuseherinnen und Zuseher die einfachen Tricks am meisten schätzen, ne? Nur um ein bisschen schon angedeutet haben, eine Biskuitroulade am Papier aufgestrichen, im Backrohr backen. Viele haben das Problem, dass sich das Papier nicht vom Biskuit löst. Ne? Da gibt es ganz einfache Tricks. Biskuitroulade backt man generell nur mit Unterhitze. Mhm. Dann wird der Boden des Biskuits leicht braun und sobald es eine gewisse Bräune hat, lässt sich das Papier bestens abziehen und die Roulade wird locker und flaumig.
So einfache Tricks.
Solche einfache gibt es einige.
Und was sind noch andere Vorschläge, wo man einfach so handwerkliche Sachen beachten sollte? Wir haben ja gerade gesagt, viel Zucker beim Eischaum, beim Eischnee, damit er schnittfest ist.
Ja.
Hefe ist auch immer noch so ein Problem.
Ja, bei der Hefe, ich sage immer so, da gehört zu einem Hefeteig gehört einfach Liebe dazu. Es gibt zwei Arten, den Hefeteig herzuführen. Das ist die indirekte und die direkte. Die indirekte ist mit Vorteig, sprich Dampfel. Da wird er am schönsten, weil der Hefeteig besser reift. Ne? Und das Um und Auf beim Hefeteig ist, man muss in den Hefeteig Luft einschlagen. Mhm. Am besten ist, wenn man ihn mit der Hand schlägt. Und zwar so lang, bis er sich richtig die Oberfläche seidig anfühlt, wie ein Kinderpo, sage ich immer. Ne? Dann wird der Hefeteig feinporig, flaumig und backt sehr saftig.
Ist Ihnen auch schon mal was daneben gegangen?
Ja, jedem passiert immer wieder was. Ne?
Also bei der Konditorei kann man da weniger retten als beim Kochen.
Ja, das muss man dann einfach weggeben, natürlich. Im Stress passiert manchmal was, dass man irgendetwas übersieht. Aber wirklich, dass ich mich vertan hätte in der Rezeptur oder in der Herführung, eigentlich nicht wirklich. Im Prinzip passiert es ganz selten.
In der Zuckerbäckerei Zauner wird alles jeden Tag frisch gemacht. Das ist Ihnen ein großes Anliegen.
Ja, wir haben ungefähr 200 verschiedene Mehlspeisen. Wir backen 7 Tage in der Woche. Das heißt, das Zauner Kipferl, das Sie am Sonntag essen, ist auch garantiert am Sonntag gebacken. Und das ist eigentlich unser Erfolgsrezept, dass wir täglich frisch backen. Und bei uns gibt es auch keine Konservierungsmittel, Zusatzstoffe. Wir backen nur mit Naturprodukten und wir arbeiten eigentlich schon 20 Jahre nur mit Bio-Freilandhühnereier, nur mit Teebutter und, und. Ich will das alles gar nicht aufzählen, aber das ist, glaube ich, unsere Stärke. Und natürlich ist der Aufwand sehr hoch. Wir beschäftigen momentan 30 Zuckerbäcker. Ne? Das ist für eine Konditorei nicht wenig. Wie ich beim Zauner eingestiegen bin als junger Konditorlehrling, haben wir insgesamt 50 Mitarbeiter gehabt. Inzwischen haben wir 160 Mitarbeiter.
Wie groß ist dann die Backstube bei Ihnen?
Ja, die ist riesengroß. Mhm. Ja, wir haben auch 2 Cafés in Bad Ischl, das Stammhaus in der Pfarrgasse und an der Traun, an der Esplanade, ein großes Café mit Gastgarten und Restaurant.
Da ist auch ein herrliches Foto drin und auch literarische Beispiele, wo die Esplanade erwähnt wird. Und Sie haben auch in der Backstube noch etwas, was ein Klassiker ist mir das Wasser so im Mund zusammenlaufen, ja. Davor haspel ich mich gleich von der K&K Zuckerbäckerei Zauner, was ja weltweit jetzt bekannt ist. Der berühmte Zauner Stollen.
Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist unsere Hauptspezialität, die wir in die ganze Welt verschicken. Den Zauner Stollen gibt es seit dem Jahre 1905. Und er wird heute noch nach derselben handwerklichen Methode, nach derselben Rezeptur hergestellt, wie anno dazumal, wie er erfunden wurde. Mhm. Interessant ist ja die Geschichte. Viele Spezialitäten der Zuckerbäckerei sind ja eigentlich zufällig entstanden. Falls es Sie interessiert, kann ich diese Geschichte erzählen.
Und ob es uns interessiert?
Es war in der Jahrhundertwende 1800 ins 1900, da hatte die Firma Zauner einen jungen, dynamischen Chefkonditor aus Böhmen. Und der kam zum Zauner nach Bad Ischl und der hat mitgebracht ein Rezept der Oblaten. Böhmische Oblaten sind ja bekannt.
Karlsbader
Oblaten. Und der war von Karlsbad, dieser Zuckerbäcker, und hat in Ischl die Oblaten eingeführt. Die Ischler Oblaten. Wir sind die einzige Konditorei in Österreich, die heute noch Oblaten herstellt. Und die wurden damals händisch portioniert. Natürlich sollten die alle schön formschön sein, was ja bei den meisten gelungen ist, aber manche waren halt zum Aussortieren. Trotzdem von der Qualität her gut, hat sich der damalige Chefkonditor und der Viktor Zauner gedacht, was macht man mit diesen aussortierten Oblaten? Mhm. Haben sie es abgemischt mit einer Haselnussfüllung, mit Nougat und Schokolade und haben so kleine Häufchen portioniert für Kinder. Diese billig abgefüllt, also abgefüllt in Sackerln und billig für Kinder verkauft. Und der Volksmund hat dann gesagt, gibt's wieder so einen Nickelbatz, weil der Chefkonditor hieß ja Nickel.
Ein Batz ist
so. So ein Nickelbatz. Und die Nachfrage wurde immer größer und größer. So viele Oblaten haben sie gar nicht aussortieren können, wie die Nachfrage war. Und da kam eben damals der Chefkonditor und der Viktor Zauner auf die Idee, wenn diese Spezialität so gut ankommt, dann könnten wir sie in eine schöne Form füllen, mit Schokolade überziehen, vorher natürlich noch einmal überarbeiten und daraus könnte man eine Spezialität machen. Und so entstand der Zauner Stollen. Hat mit den sogenannten Weihnachtsstollen oder Christstollen nichts zu tun.
Und der hat aber so eine schöne Form.
Das ja, sind lauter, so eine Art Rehrückenform. Ja. Ja. Mhm. Und der ist Gott sei Dank versandgeeignet, das heißt, er ist 2 Monate haltbar und dann verschicken wir in die ganze Welt.
Aus dem Nickelbatz ist
jetzt Nickelbatz wurde der Zauner Stollen.
Eine wunderbare Geschichte. Wie Sie gesagt haben, hinter jeder Süßspeise, Mehlspeise, jeder Torte steckt eine schöne
Geschichte. Ja.
Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische, der Nickelbatz. Aber da sieht man schon, wie in Ihrem Beruf und beim Zauner aus zufälligen Geschichten was Kreatives entsteht. Und ich glaube, Ihr Beruf ist einer der kreativsten überhaupt.
Ja, kann man so sagen, weil man arbeitet in der Backstube, man kann im nächsten Moment eine neue Torte kreieren. Also es ist schon ein künstlerischer Beruf, weil man die nötige Leidenschaft mitbringt. Und man muss sich auch dessen bewusst sein. Ich meine, in diesem Buch stehen viele traditionelle Rezepte. Auch in der Konditorei hat sich sehr viel gewandelt. Nur um ein Beispiel zu nennen. In der Nachkriegszeit waren die Torten alle sehr üppig. Buttercreme, sehr fettreich. Ne? Da hat man das Bedürfnis gehabt, da ist man nicht so oft in eine Konditorei gekommen. Einmal im Monat, wenn einen die Oma eingeladen hat, war das was Besonderes. Heute geht man in der Woche 3-4 Mal in der Konditorei. Also, da dürfen die Torten nicht mehr so schwer sein. Der Trend geht zu lockeren, leichten, flaumigen Torten. Man sollte, wenn man die Konditorei verlässt, kein Füllegefühl verspüren, weil man geht ja dann am Abend wieder essen. Ne? Und da versuchen wir auch in der Firma, den neuen Trend natürlich Folge zu leisten. Jeden Trend springen wir nicht auf, also Cupcake und dergleichen werden wir nicht machen. Aber die leichten Speisen, Zucker reduziert, weniger Fett, die sind voll im Kommen. Und wenn ich heute beim Zauner hineingehe, glauben die meisten, der hat nur Rezepte aus der österreich-ungarischen Monarchie. Die bewahren wir schon. Mhm. Aber wir entwickeln laufend neue, leichte Süßspeisen. Eine Esterhazy-Schnitte, die sehr viel Buttercreme enthält, das ist was Traditionelles. Die wird auch in Zukunft so bleiben. Eine Esterhazy-Schnitte light kann man nicht machen, weil dann ist keine Esterhazy-Schnitte mehr. Ne? Die belassen wir so. Das sollte auch so bleiben. Dafür machen wir dann zusätzlich neue Spezialitäten.
Ist ja auch von der Jahreszeit abhängig.
Jetzt genau so ist es.
Im Frühjahr sind ja andere Gerichte da. Sie haben aber auch die klassischen Grundrezepte drin in Ihrem Buch von der Schokoladensandmasse, Blätterteig, Vanillecreme, Biskotten, Mürbteig. Und was ich gesehen habe, obwohl ich nicht gut backen kann, dass sie auch noch blind backen. Das macht man, ist aber auch so eine klassische Form, dass man Linsen raufstreut, zum Beispiel auf den Mürbteigboden.
Wenn ich eine Marillen oder Royal mache, muss man die blind backen. Ne? Das heißt, wenn ich heute Plunderteig oder Blätterteig oder Mürbteig, egal welchen Teig ich verwende, mit einer Flüssigkeit backe, eine Royalsoße drüber gebe, dann muss man ihn blind backen. Das heißt, sonst würde sich der Boden aufweichen während des Backens. Und dann fährt man mit der Kuchenschaufel hinein und der Boden ist batzig und weich. Ne? Daher vorher blind backen.
Das macht einen auch wirklich an, weil die Rezepte sind so liebevoll und leicht erklärt, dass man sogar Lust hat, sich so an diese hohe Kunst, die Sie seit vielen Jahren ja ausüben, sich heranwagt, dass man denkt, es wird nicht so gut schmecken wie beim Zauner, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Vielleicht gelingt es ja so ähnlich.
Also ich habe schon versucht, nur Rezepte zu veröffentlichen für Hausfrauen.
Ja,
also
nicht für den, oder für Hausmänner, für den Nicht-Profi.
Oder Hausmänner, nicht für den Profi. Ne? Ein Profi-Kochbuch für Zuckerbäcker oder Konditoren würde anders aufbereitet sein. Ne? Das sind alles Rezepte, die kann sich jeder zutrauen, der einigermaßen ein bisschen was vom Kochen versteht.
Wer was vom Essen versteht, versteht meistens was vom Kochen. Zum Beispiel Zwetschgenpofesen, die haben aber auch so eine schöne Bezeichnung, da ist auch ein Gedicht dabei.
Ja, Zwetschgenpofesen, wo bist du so lang gewesen? Ja, genau, steht es so da, ne?
Wie geht's dann weiter?
Im Himmel drei Wochen, der Petrus tut's kochen. Ein himmlisches Gericht zur Resteverwertung.
Was ja ganz
wichtig
ist.
Das hat man früher sehr viel gemacht. In meiner Zwetschgenpofesen kann man aus altem Weißbrot oder auch Milchbrot besten zubereiten. Und früher hat man nichts weggeschmissen, man hat alles weiterverwertet. Und so sind die Zwetschgenpofesen entstanden. Ne? Wenn ein Weißbrot übrig geblieben ist, in Milch aufweichen, mit Zwetschgen, Marmelade oder Bobil füllen, in Fett herausbacken, Zimtzucker drüber und eine traditionelle österreichische Süßspeise liegt am Teller. Eigentlich einfach zuzubereiten.
Klingt köstlich. Es gibt aber auch in der Literatur, Sie haben ja viele literarische und sehr amüsante Beispiele im Buch drin, wo es um Süßspeisen geht, aus Ischl, wo der Zaun auch immer vorkommt. Und ich kann mich noch an ein Zitat erinnern von Friedrich Thorberg, wo es einen Streit gibt, dass Zwetschgenröster kein Kompott ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Zwetschgenröster und Kompott? Das muss ich jetzt mal den Fachmann fragen.
Ein Kompott ist eigentlich Früchte nur ganz leicht gar kochen. Das heißt, die Form der Früchte muss sichtlich bleiben. Eine Marillenkompott, da muss die halbe Marille im Zuckersud liegen noch. Ne? Und ein Röster ist, wenn das eigentlich alles schon etwas zermatschgert ist. Ne?
Der Batz.
Ja, mehr Batz. Ne? Also eigentlich intensiver und länger gekocht, wo die Zwetschgen dann eigentlich nur mehr andeutungsweise sichtbar sind.
Der Zuckerbäckermeister aus Bad Ischl bei mir zu Gast. Wir spielen jetzt noch die süße Hoffnung und dann ratschen wir noch ein bisschen weiter.
Gerne.
Sie haben einen so wunderbaren Beruf, von dem Sie selber ganz begeistert sind. Und Sie haben auch ein schönes Motto, weil jetzt an die siebte Generation übergeben worden ist, an Ihren Sohn Philipp Zauner. Und da steht in Ihrem Buch ein Satz, der mir sehr ans Herz gegangen ist. Nur auf einer Seite in dieser schön geschwungenen Schrift. Es geht weiter, es geht gut weiter, es geht sogar sehr gut weiter. Ist das Ihr Lebensmotto?
Ich denke schon. Ich bin auch froh, dass es so ist. Wenn ein Mensch, der seinen Beruf liebt, die Firma liebt, 60 Jahre seines Lebens hier einbringt mit Freude und Leidenschaft, dann kann einem nichts Besseres passieren, als wenn der Junior dann einsteigt und sagt, Papa, das gefällt mir, das möchte ich auch weiterführen. Es gibt leider Gottes überall, auch in meinem Bekanntenkreis, Beispiele genug, wo die Jugend sagt, nein, Papa, ohne mich interessiert mich nicht.
Muss man respektieren.
Muss man respektieren, aber bei einem traditionellen Betrieb, der fast 200 Jahre schon als Leitbetrieb gilt, ist natürlich das schon eine große Freude, wenn der Junior sagt, das mache ich liebend gerne.
Und jetzt haben Sie übergeben. Ja. Sie sind aber selber noch im Geschäft dabei. Sie haben den zweitschönsten Beruf. Sie sind der Seniorchef.
Ich bin in der glücklichen Lage, nicht mehr arbeiten zu müssen, aber ich darf noch arbeiten. Und ich bin auch froh, wenn der Junior kommt und um Meinungen fragt. Ich habe natürlich die Geschäftsführung abgegeben. Da ist der Junior inzwischen entschieden besser. Aber ich bin gerne im Betrieb, im Gastronomiebetrieb, bin auch gerne beratend tätig. Und wenn Not am Mann ist, hilfe mit. Und das passiert, wenn man einen Beruf liebt, 6 Tage in der Woche immer noch.
Also es ist kein Ruhestand
bei
Ihnen?
Nein.
Aber ist es nicht schön, wenn man einen Beruf hat, den man über 60 Jahre ausübt, dann so ein großes Traditionsunternehmen und noch mit so viel Freude an diesem kreativen Beruf dabei ist?
Ich freue mich, wie es weitergeht. Und ich bin sehr glücklich, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es wird zwar ein bisschen anders, möglicherweise sogar erfolgreicher und besser in die Zukunft geführt.
Jetzt haben wir noch eine Geschichte vergessen, bevor wir zum Schluss kommen. Wir haben ja noch gesagt, spannend war auch, wie der Zauner Viktor, sozusagen ihr Adoptivgroßvater, das Geschäft übernommen hat. Das war ja auch ein Skandal in Bad Ischl. Da gibt es übrigens einen tollen Film mit Ove Fischer, Skandal in Ischl.
Ja, den gab es auch, ja.
Und das gab ja viele Skandale.
Natürlich, wenn ein Betrieb oder eine Familie über Generationen an vorderster Front steht, immer wieder kommen gewisse Ereignisse vor, wo man sich wundert, dass so etwas möglich ist. Und das gab es auch beim Zauner. Ne? Die Mutter von Viktor Zauner, die hatte immerhin 8 Kinder. Der Älteste war 21 und der Jüngste war damals 2. Muss man sich vorstellen. Der älteste Sohn war gerade Zuckerbäcker, junger Zuckerbäcker in Wien. Und lernt da einen Amerikaner kennen und von heute auf morgen wandert die aus nach Amerika und lässt die Kinder zurück. Den Jüngsten hat sie mitgenommen. Der älteste Sohn war natürlich schockiert, perplex, hat zurück müssen nach Bad Ischl und mit 21 Jahren die Firma übernehmen. Hat nicht nur die Firma übernommen, hat auch seine kleineren Geschwister dann aufgezogen. Nach 2 Jahren kam seine Mutter wieder zurück, weil die Ehe in Amerika und das Leben dort drüben wahrscheinlich halt doch nicht funktioniert hat. Dann wollte sie wieder in die Firma einsteigen. Dann hat der älteste Sohn gesagt, na, jetzt hast du uns alle im Stich gelassen und nach 2 Jahren kommst du zurück nach Amerika. Ich mit deinen 3 jungen Kindern habe mich um alles gekümmert. Jetzt übernehme ich die Firma, ansonsten, da war eine große Krise. Mhm. Und dann hat sie tatsächlich dann nachgegeben, die Mutter, und der Viktor Zauner hat dann mit 22 Jahren, glaube ich, die Firma übernommen und hat auch alle seine Geschwister finanziell abgesichert und versorgt.
Das sind so schöne Geschichten, die Sie uns erzählen. Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische mit herrlichen Skandalen, mit wunderbaren Operettengeschichten, mit feinsten Rezepten. Also dieses Buch ist ein Gesamtkunstwerk. Es heißt Der süße Zauner, im Servus Verlag, gerade eben erschienen. Josef Zauner hat es bei mir vorgestellt mit viel Begeisterung und Freude, nicht nur an Ihrem Beruf, sondern auch an dem Buch und am Ratschen. Sie ratschen nämlich doch gern. Das sollte nicht Ihr Letzt.
Bei so einer charmanten Ratschpartnerin.
Ratschkattel, das sollte nicht Ihr letztes Radiointerview sein. Das wäre doch einfach schön, wenn es mal wieder zu uns kommen würden, Herr Zauner. Haben Sie denn bei all diesen Köstlichkeiten, die Sie uns jetzt vorgestellt haben, eine Lieblingssüßspeise?
Von da drinnen?
Überhaupt, von all Ihren Produkten.
Ich hab schon Lieblingsspeisen. Und zwar liebe ich zum Beispiel Marillenfleck, Zwetschgenfleck. Also in Deutschland sagt man ja Zwetschgentatsche. Mhm. Mit ganz dünnen Blunderteig. Mhm. Da haben wir so eine spezielle Mandelfüllung noch drüber und viel Marillen drauf. Also saisonell. Jetzt kommt ja dann bald die Marillenzeit, auf das freue ich mich schon.
Das ist eine richtige Jahreszeit in der Wachau, die Marillenzeit.
Ja, ja.
Jetzt sind Sie Zuckerbäckermeister seit 60 Jahren.
Ja.
Das kann gar nicht dick machen. Sie sind nämlich schlank. Essen Sie nicht jeden Tag?
Ja, ich bin immer in Bewegung.
Da können Sie
nein, viel. Ich sage immer so, ich esse gerne Süßspeisen. Man muss halt alles nach Maß und Ziel. Ich sage immer so, und da sind auch manche Ärzte meiner Meinung, weil viele sagen, Süßspeisen, Zucker und Hände weg davon. Alles, was man mit Genuss aufnimmt, was einen vom Herzen her schmeckt, kann nicht ungesund sein. Man muss es nur mit Maß und Ziel essen. Man muss es nicht übertreiben. Über mein Leben lang immer schlank und esse täglich eine Süßspeise.
Und wahrscheinlich am besten aus dem Hause Zauner. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen über Süßspeisen, Rezepte, Skandalen, die Sommerfrische und Operetten zu ratschen, Herr Zauner. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Unsere Hörer haben es hoffentlich mitgenießen können, hoffentlich nicht mit so grummelnden Magen. Es ist ein schöner Beruf, es war ein schöner Ratsch. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt ins wunderschöne Bad Ischl im Salzkammergut.
Kaiser Franz Josef würde jetzt sagen, es war so schön, es hat mich sehr gefreut. Und ich bedanke mich für die Einladung.
Und Hermine Kaiser sagt, hatte die Ehre. Dankeschön und pfiat Gott.